Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Burkhard Bürker, ein Journalist, der für unsere Deutschlandfunk-Senderfamilie schon an vielen Orten war, als Korrespondent und Reporter, darunter viele Jahre in London als Berichterstatter aus Großbritannien. Lieber Burkhard Bürker, herzlich willkommen im Studio 9 in diesem besonderen Moment nach dem Tod von Queen Elizabeth. Schönen guten Tag.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Wir erreichen Sie, das will ich gleich dazu sagen, das erklärt auch die kleine Verzögerung, fast am anderen Ende der Welt in Sao Paulo in Brasilien. Sie sind da gerade für Recherchen für uns, sind extra früh aufgestanden für uns heute, damit wir diese Nachricht besprechen und einsortieren können, die ganze Welt ja erreicht hat. Gestern Abend unserer Zeit der Tod von Königin Elisabeth, der die Welt erschüttert hat, sagt man ja ganz schnell mal so dahin, so in so einer Formulierung. Wir können das ja mit Ihnen mal überprüfen. Wie ist das in Brasilien? Wie ist die Nachricht dort aufgenommen worden?
Nun, wir befinden uns hier mitten im Wahlkampf und die Nachricht vom Tod von Königin Elisabeth hat natürlich hier alles verdrängt, auch den Wahlkampf, der hier sehr heftig geführt wird. Und es ist sogar so, dass Präsident Jair Bolsonaro eine dreitägige Staatstrauer angeordnet hat. In einer Twitter-Nachricht hat er geschrieben, mit großer Trauer und Bestürzung nimmt Brasilien die Nachricht vom Tod ihrer Majestät Elisabeth II. Auf, einer einzigartigen, außergewöhnlichen Frau, deren Beispiel an Führung, Bescheidenheit und Vaterlandsliebe uns und die ganze Welt bis ans Ende der Zeiten inspiriert. 3 Tage also die Flaggen hier auf Halbmast und aus einem spezifischen Grund, denn die Queen hat als eine ihrer letzten Amtshandlungen, so heißt es hier aus dem Präsidentenpalast, eben Brasilien zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit gratuliert. Brasilien war ja auch lange eine Monarchie, hat extra das Herz des letzten Imperators, der damals die erklärt hatte von Portugal, das Herz von Pedro dem Ersten hier einfliegen lassen für die Feierlichkeit. Verständlich ist, dass es hier so eine gewisse Monarchie-Nostalgie gibt in diesem Brasilien, weil man sich gerade in diesen Tagen eben an die Monarchie, an den Pedro den Ersten, den Kaiser von Brasilien, erinnert hat.
Also man merkt, wie weit die Wirkungsmacht, die Wirkungskraft von Elisabeth II. War. Wir werden heute erinnern, aber natürlich werden wir auch besprechen, was jetzt kommt mit dem neuen König, mit King Charles III. Das ist ja auch noch so ein Wortpaar, an das man sich gewöhnen muss, King Charles, der gerade vor einer Stunde ganz offiziell auch zum König ausgerufen wurde im St. James Palace in London. Wir sind dafür auch später verbunden mit London, mit unserer Korrespondentin dort. Ja, das wird heute, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast, wenn Sie uns zuhören, mit nur diesem einen Thema. Natürlich gibt es noch andere wichtige Themen heute, aber irgendwie erschien uns das alles zu klein gegenüber 96 Lebensjahren und dem Abschied einer Monarchin und damit möglicherweise auch einer Idee von Monarchie, wie sie die Welt so nicht mehr sehen wird. In diesem Sinne, schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Queen Elisabeth II., das ist nach wie vor die bestimmte Nachricht, ist gestorben gestern Abend im Alter von 96 Jahren. Nach 70 Jahren auf dem Thron, kurz nach 7:30 unserer Zeit, haben wir davon erfahren. Und ich will kurz einspielen, wie die BBC One, das Radioprogramm, mit diesem Moment umgegangen ist.
This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. A statement from the palace said, "The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow."
Ja, so klang sie, die Unterbrechung des Programms der BBC. Gestern haben die BBC dann insgesamt auf ein Sonderprogramm umgestellt nach der Todesnachricht. Burkhard Bürker, für mich steckt ja in diesen wenigen Sekunden ganz viel drin, was diese Stunden jetzt auch noch prägt. Dieser tiefe Einschnitt, da wird nicht eine Sekunde gewartet, das Lied noch zu Ende gespielt, sondern wirklich mit der Reißblende, wie wir im Radio sagen, beendet. Aber auch ganz klar hörbar, das Protokoll, die nüchterne Art dieser Erklärung, fast schon so etwas wie eine Stütze in der Trauer, dass man sich an dieses Protokoll halten kann.
In der Tat, das war ein Einschnitt und den hat man auch ganz brutal, wie Sie sagen, Corbinian Frenzel, gehört. Es war eine Zäsur und der Tod von Königin Elisabeth II., der ja zu erwarten war, vor allen Dingen nach dem Tod ihres Mannes vor einem Jahr, der ist eine Zäsur für dieses moderne Großbritannien oder für Großbritannien schlechthin. Und ich glaube, Premierministerin Liz Truss hat es ja gestern mit ihren Worten auf den Punkt gebracht. Die Queen war der Rock, also der Fels, auf dem das moderne Briten Großbritannien gebaut war. Und die Queen war auch eben diejenige, die dieses moderne Großbritannien zusammengehalten hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert? Also im Moment ist natürlich die Trauer das dominierende Gefühl der Briten überall im Land, vielleicht nicht ganz in Nordirland, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, dass jetzt auch einige sich hier mit Blick auf die Zukunft Gedanken machen, wie es weitergeht.
Da haben Sie schon eine wichtige Frage angesprochen, die wir hier heute auch besprechen werden. Sie haben gerade die Premierministerin zitiert. Ich habe mir mal die Stimme eines Mannes, der sich gestern dann auch gleich in der Trauer an den Buckingham Palast begeben hat und es folgendermaßen beschrieben hat.
Wow, it's just hit me. It really has, and I think it's going to hit everybody in this town, but not only here.
Das hat mich wirklich umgehauen. Nicht nur mich, alle hier. Und auf der ganzen Welt. Sie war eine Großmutter, eine Mutter. Sie ist Teil des Lebens meiner Mutter, meines Vaters. Sie ist Teil von jedermanns Leben.
Eine Stimme aus London vom gestrigen Abend noch. Burkhard Pürke, das ist ja, glaube ich, das, was wir eben alle, egal unabhängig welcher Generation, welchem Geburtenjahrgang man anhört, eben feststellt. Sie war immer schon da, wenn man das politisch betrachtet, ja auch die Fotos, die man jetzt sieht, die Bildausschnitte. Ihr erster Premierminister war ein gewisser Winston Churchill. Der deutsche, der westdeutsche Bundeskanzler hieß damals Konrad Adenauer. Das ist natürlich auch wirklich eine unglaublich beeindruckende Reihung.
In der Tat, Winston Churchill hat ja selbst, glaube ich, noch 5 Könige oder 6 Könige und Königinnen erlebt. Aber jetzt die Königin selbst hatte 15 Premierminister und zuletzt eben Liz Truss ernannt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und ich würde mal ganz frech behaupten, 98% der Briten sind mit der Herrschaft, der Regentschaft von Königin Elisabeth II. Aufgewachsen, haben sie gelebt. Für die gab es gar nie einen anderen Monarchen, eine andere Monarchin. Sie war einfach die Konstante im Leben der Briten, wenn die Wirtschaft im Keller war, wenn es dreckig ging. Sie war einfach da. Königin Elisabeth war diese Konstante. Und was mich so beeindruckt hat, der ich das jetzt zwar aus der Ferne beobachtet habe, aber ich habe gesehen, wie zig unzählige Londoner schwarze Taxis in einer Reihe sich aufgereiht hatten vorm Buckingham Palast. Und das war für mich ein ganz starkes Symbol, denn die Taxifahrer, das ist die Stimme des Volkes, das ist das, was das Volk ausdrückt. Und die haben in einer langen Reihe da vom Buckingham Palast sich aufgestellt, weil sie eben um die Queen trauern.
Ich habe gerade auch nochmal heute, auch hier im Gespräch in der Redaktion, überlegt, ob es eigentlich irgendwas Vergleichbares gäbe, so aus der deutschen Perspektive. Und wahrscheinlich ist der Einzige, der nur ansatzweise am nächsten ran kam, so eine Figur wie Helmut Schmidt, den man ja auch sehr lange auch als Autoritätsperson kannte. Aber wo man ja auch gesehen hat, der war gerade mal 8 Jahre Bundeskanzler und eben nicht 70 Jahre auf dem Thron. Und auch bei anderen Gestalten, die lange da waren, ja, da gab es ja dann doch häufig mal das Gefühl, es ist jetzt auch gut, dass sie gehen, weil sie auch nicht mehr so ganz in die Zeit passen. Haben Sie eine Erklärung dafür, dieses Faszinosum, dass dieses Gefühl bei der Queen so in der Breite nie aufgekommen ist?
In die Zeit passen ist der richtige Ausdruck, denn die Queen hat es immer geschafft, die Stimmung der Zeit auch auf das Königshaus zu übertragen. Nehmen wir ein Beispiel. Irgendwann musste die Queen einsehen, dass sie keine Privilegien mehr haben kann und dass auch sie Steuern zahlen muss. Das war ein großer Einschnitt. Das war ein Stück Moderne. Einschnitt eben auch in dem Sinne, dass die Queen sich natürlich aus der aktiven Politik zurückgehalten hat. Wir wissen nicht, wie die Queen zum Beispiel über den Brexit gedacht hat. Ihre Rolle war die Repräsentation des Vereinigten Königreiches. Und das war ihre Rolle, aber ihre Rolle war nicht, sich in die Politik einzumischen. Und für mich war es schon etwas abstrus, immer wenn ich als Korrespondent das Regierungsprogramm von ihr verlesen bekommen habe. Denn es ist ja eine Zeremonie, wo Ober- und Unterhaus sich vereinen. Und dann liest die Queen immer an einem Tag des Jahres das Programm vor, was ihr der Premierminister aufgeschrieben hat. Und dann sagt sie immer, my government will, also meine Regierung wird das und das machen. Aber die Queen hat sich nie, auch in keinem Interview, sie hat ja keine Interviews gegeben, zur aktuellen Politik geäußert. Und da darf man sehr, sehr gespannt sein, ob das unter King Charles III., der ja ein engagierter Umweltschützer und Klimaaktivist irgendwie ist, ob das so bleibt oder ob Charles da vielleicht die Monarchie eventuell ändert. Das ist eine der großen Fragen, die jetzt im Raum stehen.
Januar 81, da konnte sich die Queen schon so langsam auf die Hochzeit von Prinz Charles und Diana freuen oder vielleicht halt auch nicht freuen. Die waren nämlich einen Monat später, im Februar 1981. Prinz Charles, von diesem Wortpaar müssen wir uns seit gestern Abend verabschieden. King Charles III, also König Charles III, er ist der neue König, der ewige Thronfolger, der nun wirklich folgt auf seine verstorbene Mutter. Wir wollen auf diesen Tag schauen, aber auch darüber hinaus, wie sich die Monarchie verändern wird. Und das tun wir weiter mit dem Großbritannien-Kenner und Journalisten Burkhard Böke. Und live zugeschaltet aus London ist jetzt auch unsere Korrespondentin Christine Heuer. Christine, heute ist D1, also Tag 1 nach dem Tod der Queen. Und ich habe gerade schon erfahren, das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass der König bereits proklamiert sei, das ist so gar nicht eingetreten. Das wird erst morgen sein.
Ja, und diese Verwirrung hat eine Erklärung. Sie haben gerade gesagt, das sei D1. Wir sind nicht ganz sicher, ob es nicht eher D0 ist. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt ja einen genauen Ablaufplan für diesen 10-tägigen Staatsakt in vielen verschiedenen Schritten. Der liegt schon seit Jahren in den Schubladen. Der heißt Operation London Bridge. Und da ist D0 der Tag, an dem eigentlich klar ist, jetzt ist die Queen gestorben. Weil aber die Mitteilung gestern Abend kam, gibt es Verwirrung darüber, ob nicht heute dieser D0 ist, rein rechnerisch. Und dann würde sich alles ein bisschen nach hinten, um einen Tag nach hinten verschieben. Deshalb wissen wir auch noch nicht, ob die Beerdigung am Sonntag nächster Woche oder am Montag übernächster Woche ist. Aber wir warten da minütlich auf Reaktion, jedenfalls Proklamation des Königs morgen.
Okay, also diese Klarheit haben wir schon mal. Vielen Dank auch für die Einordnung. Aber es zeigt einmal mehr, Burkhard Böke, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, auch über diese strenge Logik des Protokolls, wie stark das doch wirkt in diesem Moment, der ja eigentlich auch einer der Emotionen sein könnte. Aber es steckt da auch diese Logik des Carry-on, die wir ja immer wieder vermittelt kriegen, also auch in Krisenzeiten eben weiterzumachen. Steckt das da drin?
Ja, das ist das Gerüst, mit dem jetzt eben das Land und die Königsfamilie diese schwierige Situation meistert. Das sind die Säulen, auf dem das Ganze ruht, und die Queen selbst, so habe ich zumindest gelesen und gehört, hat selbst viel Einfluss drauf genommen auf dieses Protokoll. Und es ist ja normalerweise so, in dem Augenblick, wo die Queen die Augen zugemacht hat und als tot erklärt wurde, war Charles automatisch schon König. Die Proklamation, wie Christine Heuer ja gesagt hat, das ist natürlich jetzt nochmal ein formaler Akt. Und die Krönung, das ist natürlich etwas, was womöglich erst in einem Jahr oder so kommt. Aber in dem Moment, wo die Queen die Augen zugemacht hat und diese Welt verlassen hat, war Charles der König, der neue König, das ist ein Automatismus. Und jetzt gibt es eben dieses Trauerprotokoll. Und soweit ich eben jetzt auch gehört habe, hat Charles schon angeordnet, dass 7 Tage nach der Beerdigung eben noch weiterhin eben Trauer im Land herrschen soll. Und es wird ja, das kann Christine Heuer sicher auch erzählen, noch genauer, was heute noch alles da passiert an Maßnahmen, dass man mit Salutschüssen, mit Kanonenschüssen jetzt für jedes Lebensjahr der Königin nochmal ihrer gedenkt. Es gibt da ein genaues Protokoll, und das ist das Gerüst, an dem man sich jetzt entlang hangelt. Denn natürlich ist auch die Königsfamilie tief betroffen und in Trauer und muss jetzt mit dieser Situation fertig werden. Jeder hat damit gerechnet, die Queen war in dem Alter, aber wenn es dann passiert, dann ist es ja dann doch so wie ein kleiner Schock immer noch mal.
Ja, Christine Neuer, Sie können ja gerne mal diesen Ausblick machen und dabei vielleicht auch noch mal Ihre Eindrücke schildern, wie sehr man das auch merkt im Land, also wie sehr die Stimmung auch wirklich gedrückt ist.
Ja, die Stimmung ist gedrückt und da hat Burkhard Birke recht. Es war ein kleiner Schock gestern. Alle waren eigentlich vorbereitet. Aber ja, das stimmt. Wenn es passiert, ist es dann doch anders. Also gestern, ein Schock tatsächlich. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, finde ich, was die Stimmung angeht. Es ist eine gedrückte Stimmung. Die Menschen sind traurig. Es gibt eine dankbare Erinnerung bei vielen an diese Königin, die sie ja mehr als 70 Jahre begleitet hat. Und auch ein liebevolles Erinnern ist mein Eindruck. Also diese Bürger, die jetzt zu den Palästen ziehen und da Blumen niederlegen und so, die werden natürlich gefragt, wie sie sich an die Queen erinnern. Und mir fällt so auf, ganz viele lächeln dann, wenn sie das erzählen. Also das ist so die Stimmung im Land, glaube ich, ja.
Wie wird das sein in diesen nächsten 10 Tagen, wie auch immer wir jetzt diesen Tag vermessen mit 0 oder 1 bis zum offiziellen Staatsbegräbnis? Ist das im Prinzip ein Land, das dann auch in einer Art Ruhezustand ist, zum Erliegen kommt? Also wenn ich das richtig verstanden habe, gilt ja beispielsweise auch für die Politik fast sowas wie eine Zurückhaltung. Also dass jetzt auch in diesen Tagen gerade keine Politik stattfinden soll.
Ja, das ist so, das stimmt. Es ist die Frage, ob die Politik das bei dieser Gelegenheit wirklich durchhalten kann, weil wir ja hier ein riesen Energiepaket gerade auf den Weg gebracht haben und es da einfach auch Fristen gibt, weil am 1. Oktober die Energiepreise wieder angehoben werden. Da können wir vielleicht gleich noch zukommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass gar nichts stattfinden würde. Also gerade heute zum Beispiel kommt, in einer halben Stunde kommt das Parlament zusammen, um der Königin Respekt zu zollen. Charles ist auf dem Weg, er ist gerade von Balmoral abgereist nach London. Er wird, wenn er angekommen ist, als erstes die Premierministerin Liz Truss im Buckingham Palace treffen. Und er wird sich auch am Abend, da sind wir jetzt wieder ein bisschen weg von der Politik, aber also es passiert schon was, wird er gegen 19 Uhr deutscher Zeit in einer Fernsehansprache sich erstmals als König an die Bevölkerung wenden.
Christine Heuer in London, vielen Dank schon mal für diese Übersicht. Burkhard Birke, unser Gast heute. Wir setzen das gleich fort, vor allem eben auch, Sie haben es ja schon angedeutet, Christine Heuer, mit dieser Frage, was das jetzt auch politisch bedeutet für das Land in Richtung der Auswirkungen auf die ganz konkrete Politik, ja auch gerade eben vor dem Hintergrund des frischen Regierungswechsels. Vorher habe ich das ja für Sie schon angekündigt, dass ich hier immer mal ein bisschen versuche, die Musik einzuordnen. Wir hätten nämlich jetzt Musik aus Uppsala, aus Schweden, von der Band Karaku, 2010 gegründet. Ist auch nicht gerade gestern, aber die Queen war damals immerhin auch schon 58 Jahre auf dem Thron. Der Titel hier heißt Det doch et torg od Lothar det ho. Es hat eine Weile gedauert, bis ich loslassen konnte. Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute mit einer Studio 9 Ausgabe ganz im Zeichen der Queen, der verstorbenen Elisabeth und der Frage, was jetzt kommt, politisch, regierungspolitisch, aber auch natürlich mit Blick auf ihren Nachfolger, auf den neuen König. Ich diskutiere das weiter mit meinem heutigen Gast Burkhard Birke, früherer London-Korrespondent und mit unserer aktuellen Korrespondentin für Großbritannien, mit Christine Heuer. Wir haben schon anfangs drüber gesprochen, Burkhard Birke hatte die Frage schon mal in den Raum gestellt mit Blick auf den König, König Charles, ob der auch möglicherweise ein anderes Profil setzen wird als die immer sehr zurückhaltende, auch politisch sehr zurückhaltende Elisabeth. Christine Heuer, Ihre Einschätzung, da kann man da schon Vermutungen anstellen oder wagen, Prognosen in den Raum zu stellen?
Also was die politische Zurückhaltung angeht, das finde ich wirklich interessant dann zu beobachten, denn Charles im Gegensatz zu seiner Mutter war öfter im Gespräch, um nicht zu sagen in der Kritik, weil er sich sehr wohl auch politisch eingemischt hat. Das kann er sich eigentlich nicht leisten als König. Wenn er das doch versucht, das wäre eine schon bemerkenswerte Veränderung im Stil. Ansonsten denke ich, das Königshaus wird bescheidener werden, es wird schlanker werden. Es wird eine Konzentration geben auf den engeren royalen Familienkreis, also auf Charles' Geschwister, seinen Sohn William und deren Familien. Und Charles hat das ja schon zu Lebzeiten seiner Mutter und dann eben auch mit ihr gemeinsam schon so ein bisschen angelegt und vorbereitet. Das war dann viel beachtet, dass zum Beispiel an den letzten Weihnachtsfesten die offiziellen Fotos tatsächlich nur noch die Royals so in der direkten Thronfolge gezeigt haben und nicht alle Seitenlinien noch irgendwie mit dabei waren auf Fotos. Mhm. Entschuldigung, tut mir leid.
Eine vielgefragte Korrespondentin in diesen Stunden. Ist es normal, dass da auch mal das Telefon klingelt, ja.
Ja, genau, genau. Ja, aber dass man zum Beispiel nur noch sah, die Queen, Charles, William und dann den Sohn von William, den jetzigen Thronfolger George.
Burkhard Birke, ja, das klingt so ein bisschen nach Skandinavisierung des Königshauses, so von der Grundrichtung. Ist natürlich die Frage, ob damit dann auch aber Glamour und damit auch möglicherweise diese ja wirklich enorme Autorität auch ein Stück weit in Gefahr ist, wenn man sich so normalisiert.
Ja, und es ist ja auch so, dass die Briten ihr Königshaus lieben zu hassen, denn sonst hätte ja auch die Boulevardpresse nicht so einen Erfolg mit all diesen Geschichten über das Königshaus, all die Skandale. Wir müssen jetzt auch mal sehen, wir haben vorhin über die Modernisierung der Monarchie gesprochen. Ich meine, wir müssen uns noch mal in Erinnerung rufen, dass ja der Onkel von Elisabeth, Edward VIII., noch abdanken musste, um eine geschiedene Amerikanerin raten zu dürfen. Nur deshalb ist der Elisabeth überhaupt auf den Thron gekommen. Und nun sind drei ihrer Kinder geschieden und König Charles III. Geht jetzt mit einer geschiedenen Frau, die jetzt Königin Gemahlin wird, geht er jetzt ins Amt und übernimmt die Monarchie, die Rolle des Monarchen. Also hier hat sich sehr, sehr viel getan und ich möchte jetzt noch einen Punkt beisteuern, auch zu der politischen Einstellung von Prinz Charles. Denn neulich, als ich auch meine Kollegin Christine Heuer vertreten durfte in London, da hat es ganz gezielte Durchstechungen an die Medien gegeben, dass Prinz Charles mit der Abschiebepolitik von Flüchtlingen nach Ruanda, die damalige Regierung Johnson beschlossen hatte, nicht zufrieden sei, sondern das als Schande empfunden. Er ist nicht unpolitisch. Es ist die Frage, ob er das als Monarch, als Prince of Wales, konnte er das wahrscheinlich noch gerade so machen, ist allerdings dafür auch kritisiert worden, weil das Königshaus sich aus aktueller Politik raushalten muss. Aber die Frage ist, ob er nicht euch in Fragen von Menschenrechten, in Fragen von Klimaschutz vielleicht doch Akzente setzen wird. Das ist wirklich die ganz große Frage. Und natürlich muss Charles eines tun. Er muss etwas für seine Popularität tun, denn er galt ja immer ein bisschen als linkische Typ, der sich nicht richtig bewegen kann. Aber im Privaten soll er ja sehr jovial sein, ein guter Erzähler und so. Er muss jetzt das Image abschütteln, dieses Loser-Image, was er ja hatte, auch weil Diana, seine frühere Frau, so beliebt war. Und viele haben ihm halt nicht verziehen, dass er eigentlich Camilla liebte und eben damals auch von der Queen wohl gezwungen wurde, eben Diana zu heiraten. So sehe ich das jedenfalls aus der heutigen Perspektive. Er war nie glücklich mit Diana. Er wollte diese Ehe nicht.
Ja, aber vielleicht als Ergänzung dazu, gerade Camilla, mit der er ja jetzt schon geraume Zeit, was jetzt gar nicht 16, 17 Jahre verheiratet ist, die hat, glaube ich, durch ihre Art tatsächlich dazu beigetragen, dass seine Beliebtheitswerte insgesamt gestiegen sind, was ein bisschen bizarr ist, dass er sie heiratet und dann hilft sie ihm sozusagen bei der Bevölkerung. Aber die ist einfach bescheiden, die ist down to earth, die ist unkompliziert, die geht auf die Menschen zu und die tut völlig uneitel, macht die ihren Job. Und ich glaube, das ist bei den Briten ganz gut angekommen. Also er ist nicht mehr so unbeliebt, wie er es zwischenzeitlich war.
Das ist ja ein interessantes Wechselspiel, was dann eben auch stattfinden wird mit der neuen Premierministerin. Das war ja eine der letzten Amtshandlungen, wenn man heute dran denkt, welche Kraft da die dann ja wahrscheinlich wirklich schon sehr schwache Queen aufbringen musste, um Liz Truss noch im Amt einzuführen als neue Premierministerin, die da jetzt ist in Downing Street Number 10. Und ich frage mich, Christine Heuer, ist das jetzt gleich eine schwere Bürde, so anzufangen, oder ist das auch eine Chance für Sie?
Beides, aber es ist eine riesige Herausforderung. Es ist die Frage, ob sie das eben in einen Erfolg verwandeln kann oder ob es sie von Anfang an schwächt. Das ist eine echte Bewährungsprobe. Und ich meine, sie ist gerade heute den vierten Tag im Amt. Ist unglaublich. Gestern hat sie noch ihr großes Hilfspaket in der Energiekrise vorgelegt. Das war genau eine Stunde von Interesse, denn dann kamen die ersten Meldungen über den Gesundheitszustand der Queen. Also es ist eine sehr volatile Situation, in der vieles gelingen, aber in der eben auch alles schiefgehen kann. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich schlagen wird. Wenn sie es gut macht, wird sie Punkte sammeln in der Bevölkerung. Wenn sie es schlecht macht, dann hat sie ihren Start vermasselt. Und da sie nicht wahnsinnig viel Zeit hat, also bis zur nächsten Parlamentswahl regulär sind nur noch 2 Jahre, kann ihr das auch schweren Schaden zufügen. Aber sie wirkt ja sehr entschlossen. Sie will ja so eisern sein wie Maggie Thatcher. Also sie wirkt total entschlossen, hier die Zügel in der Hand zu halten und einen Erfolg aus dieser Geschichte zu machen.
Burkhard Böke.
Wir sollten noch mal ganz kurz auf die Metaebene blicken. Ich meine, als die junge Elisabeth 1952 ganz plötzlich in das Amt kam, hatte sie einen Winston Churchill, einen erfahrenen Premierminister, der schon einige Könige und Königinnen erlebt hat. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir einen Monarchen haben, der null Erfahrung hat im Regieren, obwohl er sich schon 70 Jahre warm läuft dafür, streng genommen. Und wir haben eine neue Premierministerin, die 2 Tage im Amt ist. Also das ist schon ein Vakuum und es wird spannend sein zu sehen, wie beide sich jetzt überhaupt in die Rolle, in die neue Rolle reinführen. Denn hier ist keiner, der den anderen an die Hand nehmen kann. Die Queen hat 15 Premierminister ins Amt eingeführt, ernannt und in den Gesprächen, die ja immer stattfinden zwischen Premierminister und der Queen oder Premierministerin. Ich meine, gerade Theresa May hat die Tage noch mal drüber gesprochen, wie sehr sie diese Gespräche mit der Queen geschätzt hat. Ganz im Gegenteil zu Margaret Thatcher, wie berichtet oder kolportiert wird. Aber dass diese Gespräche absolut vertraulich waren und da nie etwas durchgestochen war. Und jetzt sind da 2 neue am Amt, am Werken. Und das ist schon spannend, wie das jetzt sich abspielt.
Ich frage mich das ja auch vor dem Hintergrund.
Du hast dann die Durchstechereien zu Ruanda erinnert. Also da würde man gerne Mäuschen spielen, wie dieser König mit nun ausgerechnet dieser wirklich rechtsaußen Premierministerin beim Tee sitzt und die aktuelle politische Lage bespricht.
Ich frage mich das ja auch vor dem Hintergrund, dass das ja in den letzten Jahren ein sehr zwiespältiges Gesamtbild war. Ne? Da gab es die disziplinierte Dauerregentin und dann die ständig aufgehende Tür von Downing Street No. 10. Viele Wechsel, Regierungswechsel in den letzten Jahren, also Personalwechsel in den letzten Jahren. Auch ein bisschen das Gefühl, da fehlte vielleicht möglicherweise die Ernsthaftigkeit bei manchen Regierenden. Jetzt frage ich mich bei dem Gesamtblick, Christine Heuer, das Land hat ja durchaus seine Krisenmomente. Wir haben den Brexit noch gar nicht wirklich verkraftet auf beiden Seiten, EU wie auch Großbritannien. Wir haben jetzt diese, die Sie ja schon angesprochen haben, diese massive Energiekrise. Ich will es nicht beschreien, aber könnte das jetzt eigentlich auch der Beginn einer großen politischen Verwirrung und Orientierungslosigkeit sein?
Es ist wirklich eine ganz große Ausnahmesituation, weil das Land vor der schwersten Wirtschaftskrise steht, an die es sich erinnern kann. Und weil die Menschen notleiden werden. In der Situation eine neue Premierministerin, die sagt, sie senkt die Steuern und sie will keine Almosen ans Volk verteilen, die dann aber, weil das schier nicht durchzuhalten ist, das größte Hilfspaket, an das die Briten sich erinnern können, ebenfalls auf den Weg bringt. Also das ist völlig unvorhersehbar, wie sich das entwickelt. Das ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Es könnte für Liz Truss zur Chance werden. Es könnte übrigens auch für den König zur Chance werden. Wir haben vorhin dran erinnert, wir haben ja den O-Ton eingespielt, wie die Queen in der Pandemie sich ans Volk wendet und Mut spendet und zum Durchhalten auffordert und Zuversicht verbreitet. Das könnte die erste Aufgabe von König Charles sein, genau so etwas eben auch seiner Bevölkerung zu geben. Denn dafür ist er da. Es ist eine konstitutionelle Monarchie, auch wenn er gerne möchte. Politisch hat er nicht viel mitzusprechen. Aber er kann etwas zur Stabilität und zum Gemeinsinn in diesem Land beitragen.
Christine Heuer, danke schön für diese Einordnung live aus London. Wir sagen Ihnen Tschüss an dieser Stelle. Ist ja gerade einiges zu tun für eine Korrespondentin in London. Viele haben sich zu Wort gemeldet in den letzten Stunden, wurden gefragt, was das Besondere war an dieser langen Regentschaft, die gestern Abend zu Ende gegangen ist durch den Tod der Queen. Wir haben eben gerade die Äußerung des Bundeskanzlers bekommen von Olaf Scholz.
Großbritannien hat seine Königin verloren, die Welt, eine Jahrhundertfigur. Ihre Regentschaft erstreckte sich über mehr als 70 Jahre, eine halbe Ewigkeit. Die Queen verkörperte das Beste unseres gemeinsamen europäischen Erbes, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Bundeskanzler Scholz in seiner Würdigung der verstorbenen Queen. Wir sprechen weiter hier mit Burkhard Bürke, unserem früheren Korrespondenten und vielfach eingesetzt in Großbritannien zur Berichterstattung. Sie waren aber vor allem auch Korrespondent in einer Zeit, wir haben jetzt viel gelobt und viel positiv eingeschätzt dieser Queen, wo einige dieser Eigenschaften, die eben auch lobend erwähnt werden, diese Disziplin, das Festhalten am Protokoll, um sich eben nicht angreifbar zu machen, um zeitlos Politik zu machen, ihr fast zum Verhängnis geworden wäre. Sie waren Korrespondent im Jahr 1997 auch an dem Tag, als Lady Diana starb bei diesem Autounfall vor jetzt ja fast genau 25 Jahren. Letzte Woche hatten wir diesen Jahrestag. Ein Moment, an den Sie sich wahrscheinlich lebhaft erinnern.
In der Tat, also damals stand eigentlich die Monarchie in der Form, wie sie jetzt immer noch von Queen Elizabeth bis zum Schluss betrieben wurde, auf der Kippe. Es war so, dass Tony Blair, der damalige Minister, in einer Ansprache an die Nation eben Diana als Princess of the People, als die Prinzessin des Volkes gewürdigt hatte, die Blumen, die türmten sich vom Buckingham Palast und vor St. James Palast, wo eben Diana auch früher gewohnt hatte. Die Menschen waren tief berührt, weil Diana war extrem populär im Gegensatz zu vielen anderen Mitgliedern des Königshauses. Und die Queen kam einfach nicht raus und hat nicht ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Es vergingen Tage, bis die Queen dann endlich in einer Fernsehansprache auch ihre Trauer zum Ausdruck gebracht hatte und zur Nation gesprochen hatte. Hätte sie damals, ich sage es jetzt mal etwas salopp, nicht die Kurve bekommen, ich glaube, dann hätten sich die Stimmen im Land gemehrt, die eben dieser Monarchie in der Form einfach das Vertrauen entzogen hätten. Und dann hätten wir schon viel länger eine Diskussion gehabt über Sinn und Zweck der Monarchie. Aber die Queen war diejenige, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, die immer die Stimmung der Zeit auch erkannt hat. Ich meine, drei ihrer Kinder haben gescheiterte Ehen und früher war es eben tabu, eben Scheidung und sowas alles. Aber die Queen hat sich angepasst, sie ist modern geworden und sie hat auch damals gerade noch im richtigen Moment meines Erachtens die Worte gefunden, um sich ans Volk zu wenden und auch zu sagen, ja, Diana war wichtig, Diana war eine große Persönlichkeit und wurde vom Volk geliebt. Und das war damals wirklich aber eine echte Bedrohung für die Monarchie. Hätte die Queen damals sich nur an Protokoll und Stiff Upper Lip, also die geschlossene Oberlippe, gehalten. Und sie war sicher im Inneren nicht gut zu sprechen auf Diana mit den ganzen, in Anführungsstrichen, Skandalen. Aber dann hätte sie sich ans Protokoll gehalten, dann wäre sie vielleicht heute auch nicht mehr auf dem Thron, bis zuletzt nicht auf dem Thron gewesen.
Ja, das ist wahrscheinlich damals ja auch diese sehr klassische Vorstellung von Macht und Machtausfüllung oder Rollenausfüllung gewesen. Es gibt ja dieses Wortpaar von ihr, never complain, never explain, also beschwere dich niemals, aber erkläre auch nicht allzu viel. Das passte natürlich nicht mehr wirklich zu den Realitäten einer Mediengesellschaft, die an dieser Stelle auch ein Signal der Emotionalität haben wollten. Aber ich finde es interessant, diese Beschreibung, die sie machen, das ist wahrscheinlich auch ein unterschätzter Teil, diese Anpassung auch des Königshauses, die immer stattgefunden hat, doch an die Zeiten.
In der Tat, auch das Königshaus hat gelernt, anders zu kommunizieren, offener zu kommunizieren, wobei wir auch sagen müssen, ich meine, Königin Elisabeth als junge Königin hat ja zum ersten Mal auch das Fernsehen in ihr Privatleben damals gelassen und hat gezeigt, wie eben eine königliche Familie lebt, nämlich eigentlich auch zum Teil, ich sag's mal auch nochmal salopp, stinknormal. Also dann essen eben die Kinder auch Cornflakes zum Frühstück und so. Und das hat sie alles der britischen Öffentlichkeit damals gezeigt. Also sie hat es immer verstanden, sich auch der Zeit anzupassen. Aber natürlich, wir haben jetzt ein Kommunikationszeitalter der sozialen Medien, von Internet und allem. Ich glaube, dass hier Prinz Charles sicher, wenn er seine Monarchie festigen möchte, wenn er eine gute Rolle spielen möchte, dann muss er diese Medien nutzen und er muss besser, noch besser kommunizieren, als es seine Mutter getan hat, die einfach der Fels in der Brandung war. Ja, sie war der Fels und ihr hat man das halt verziehen. Also keiner hätte erwartet, dass die Queen twittert oder ihr Privatsekretär. aber ja, sie lachen.
Ja.
Aber genau darum geht es ja jetzt. Ne? Ist die Frage, ja. Wird zum Beispiel ein König Charles III. Anfangen jetzt auch über die sozialen Medien zu gewissen Ereignissen Stellung zu nehmen, etwa seine Trauer auszudrücken, wenn irgendein anderes Staatsoberhaupt stirbt, wie es Bolsonaro hier getan hat in Brasilien. Also das ist jetzt so eine Frage, die im Raum steht. Und wenn jetzt Prinz William derjenige wäre, der die Königskrone aufgesetzt bekäme, dann würde man wahrscheinlich schon denken, dass da einiges sich tut. Aber da sind wir ja noch weit von entfernt.
Aber da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, Burkhard Bürke. Prinz William, der jetzige Thronfolger. Es gab, das habe ich jetzt in diesen Stunden nicht gehört, aber es gab schon vor einigen Jahren die Debatte, ob es nicht klug wäre, auch im Sinne des Fortbestands dieser Monarchie, Prinz William direkt zum König zu machen. Also, dass Prinz Charles jetzt relativ schnell auf diese Thronfolge verzichtet, um dann eben dieser Monarchie auch wieder, ja, diese Ewigkeitsmöglichkeit einer langen Regentschaft zu geben. Denn ich meine, King Charles, ich muss mich noch dran gewöhnen, ist ja jetzt 73 Jahre alt. Das heißt, die Chancen, da wirklich eine echte Prägung noch zu schaffen, sind natürlich jetzt rein zeitlich übersichtlich.
Ja, mit 73 sind ja die meisten eigentlich schon wie viele Jahre im Ruhestand. Und Prinz Charles hat sich jetzt seit seinem dritten Lebensjahr als Thronfolger praktisch warm gelaufen für die Rolle. Es war ganz klar, dass er das nie versäumen würde, wenn sich nun die Gelegenheit ergibt, durch den Tod seiner Mutter die Rolle des Monarchen auch einzunehmen. Aber natürlich gab und gibt es diese Diskussion, warum nicht gleich William? Aber das hätte nur einer entscheiden können und die ist nicht mehr unter uns. Das hätte nur die Queen selbst entscheiden können, um Charles davon zu überzeugen, auf den Thron zu verzichten. Aber ich glaube, das war wirklich unrealistisch. Das hätte sie ihm auch nicht antun können. Charles, wie gesagt, der war vom Beruf Thronfolger und jetzt ist er vom Beruf König. William, natürlich, William ist viel, viel populärer, auch mit seinen drei Kindern, mit seiner hübschen Frau Kate. Das ist natürlich das Image, was die Menschen auf der Insel sich von ihrer Königin, von ihrem König vorstellen, vom Königshaus. Das ist so das Idealbild. Machen wir uns nichts vor, wir alle lieben diese Märchen vom König und der Königin und allem. Und ein bisschen das ist das, was William verkörpert, das ist auch, was die Queen verkörpert hat. Aber dieses Märchenhafte, was wir alle noch aus den Büchern, den Kinderbüchern und so kennen, was immer noch fortlebt auf der Insel, im Vereinigten Königreich, das verkörpert Prinz Charles, der jetzt König Charles III. Ist, ja eigentlich nicht so. Und ich glaube, genau daran nehmen auch wohl insgeheim so viele Briten Anstoß und denken, naja, ob das mal ein guter König wird. Aber wir sollten ihm die Chance geben und ich glaube, er kann wirklich Akzente setzen.
Wir werden es sehen. Burkhard Bürke, langjähriger Beobachter der Politik in Großbritannien, früherer Korrespondent des Deutschlandfunks in London. Heute für uns aus Sao Paulo, aus Brasilien, live zugeschaltet, um über diese Queen, die verstorbene Queen zu sprechen und das, was jetzt kommt und kommen mag. Burkhard Bürke, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
Gerne.